Wir stehen hier an einem, also ihr sitzt, ich stehe hier an einem der bedeutendsten Orte der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Wir stehen hier in Bethel. Das bedeutet Haus Gottes. Und vielleicht fragt man sich jetzt, wo ist denn dieses Haus Gottes? Hier stand tatsächlich mal ein Haus. Es ist leider abgerissen worden, beziehungsweise steht schon lange nicht mehr. Höchstens Ruinen kann man noch sehen an diesem Ort. Bethel, als dieser Ort so genannt worden ist, Haus Gottes, war da aber auch kein Haus gestanden. Sondern Jakob hat hier mitten in der Wüste irgendwo übernachtet. Und dieser Moment in Bethel war für ihn so ein Wendepunkt im Leben. Er ist Gott begegnet und er hat begriffen, hier ist ein Ort, da will ich Gott mal ein Haus bauen. Da soll mal ein Haus für Gott stehen, weil hier ist Gott da gewesen, an diesem Platz, in diesem Moment. Bethel, 17 Kilometer nördlich von Jerusalem, 16 Kilometer südlich von Silo, also irgendwo mittendrin. Und Jakob begegnet Gott. Aber Jakob zog aus, also wir sind in 1. Mose 28, Vers 10. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht. Also mit Stätte ist hier keine Gaststätte gemeint, sondern tatsächlich einfach ein Ort, wo ein paar Steine liegen. Denn die Sonne war untergegangen und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Jakob ist jung, hat keine Kinder. Er hat hier einen Ort gefunden, aber er ist kein glücklicher, friedlicher Reisender. Er ist keiner, der auszieht in die weite Welt, kein Hans im Glück, der mal guckt, was die Welt für ihn bereithält, der fröhlich pfeifend von zu Hause weggeht, sondern er rennt weg von zu Hause. Er flüchtet. Er hat einen riesen Quatsch gemacht. Er hat sich's richtig verbockt. Er ist entzweit von seiner Familie, von seinem Bruder. Sein Bruder würde ihm am liebsten die Gurgel umdrehen. Deswegen muss er weg, er flieht. Also es ist kein schönes von zu Hause weggehen, sondern es ist eigentlich schrecklich. Und so liegt er irgendwo auf nacktem Boden und er hat auch nichts anderes als Kopfkissen als diesen Stein. Aber dieser Stein zeigt, dass er nichts mehr hat, nichts, wo er Geborgenheit findet, wo er Wärme findet, wo er Halt hat. Er hat letztendlich alles verloren, er musste alles aufgeben, also seine Familie, seine Zukunft. Er geht ins Unbekannte, ins Ungewisse. Er ist ein Flüchtling, ein Flüchtender. Und die meisten Menschen, die auf der Flucht sind, die allermeisten, die fliehen, gerade aus Afghanistan, aus Syrien gibt es immer noch viele, die einfach weg müssen, sind Menschen, die alles hinter sich lassen. Die vielleicht sich ein Leben aufgebaut haben dort, haben ein Haus, haben vielleicht auch ja, viele Freunde, haben ein gewisses Ansehen und sie müssen weg und lassen alles hinter sich. Und so war der Jakob auch. Er lässt alles hinter sich. Er liegt als Flüchtling da. Er flieht vor sich selbst, vor seiner Vergangenheit, vor den Fehlern, den er gemacht hat. Er hat seinen Bruder betrogen, zweimal. Einmal mit dem Linsengericht, das war, ich würde jetzt mal sagen, eine kleinere Erbschaftsgeschichte. Und dann später nochmal hat er sich vor seinem blinden Vater, der schon ziemlich alt war, ausgegeben, als wäre er der Ältere, der Erstgeborene. Der Jakob, das war ein ganz schöner Fuchs. Der war charmant, konnte gut kochen, der Liebling aller Schwiegermütter. Also wirklich ein toller Kerl, aber er war auch unglaublich ehrgeizig. Er wollte mehr sein, als er eigentlich ist. Er wollte drüber hinaussteigen. Jakob hat, der Name hat drei Bedeutungen. Das ist interessant, alle drei treffen auf diesen Jakob zu. Das erste ist, Gott beschützt ihn. Er wird beschützt, er wird umschirmt von Gott. Das durfte er immer wieder erleben. Jakob heißt aber auch der Betrüger. Einer, der versucht, sich seinen eigenen Vorteil zu verschaffen, der, wo er merkt, ah, jetzt mal so eine kleine Lüge hier mit einstreuen. Oder jetzt mal eine kleine Intrige, dann war er dabei, um sich nach vorne zu drängen. Und drittens heißt Jakob auch Fersenhalter. Weil das hat er nämlich gemacht, als sein Bruder geboren worden ist. Also waren Zwillinge, der Esau ist zuerst gekommen und er hat den seinen Bruder noch so gepackt am Fuß, als ob er sagen will, stopp, du, ich will vor dir. Geht natürlich nicht bei einer Geburt. Also, aber er wollte eine gewisse Enge, die man jetzt nicht so umgehen kann. Also, aber er wollte noch so halten. Er hat sich gedacht so, das war der Jakob. Er wollte mehr sein, als er eigentlich ist. Er wollte eigentlich der Erstgeborene sein. Er wollte eigentlich den Segen. Er wollte eigentlich das ganze Erbe. Und dieses Erstgeburtsrecht, das ist uns ein bisschen fremd. Bis vor 100 Jahren vielleicht gar nicht mal so. Aber im alten Orient, da war das gang und gäbe. Es war die Kultur, es war so. Und jetzt liegt er da, einsam unter freiem Himmel, nackt und versinkt in den Schlaf. Was träumt er? Eigentlich klar, was so jemand träumt, absolut Albtraum. Ich stelle mir so vor, er träumt, dass Esau ihn verfolgt mit einem Messer. Und er hat so große Bleischuhe an und versucht wegzulaufen und kommt nicht von der Stelle. Das wäre so ein typischer Traum, der in der Situation angemessen wäre. Aber Jakob träumt was ganz anderes. Er träumt von einer Leiter. Es ist ein ganz schöner Traum. Eine Leiter bis zum Himmel, die einfach so im Nichts steht. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, diese Leiter, die ich aufgestellt habe, die ist ja relativ kurz. Das ist halt sowas, was man im Baumarkt kriegt. Aber das ist die himmlische Leiter, die geht einfach richtig weit hoch in den Himmel. Und auf dieser Leiter sieht er Menschen, nein, keine Menschen, sondern Engel hoch und runter laufen. Unglaublicher Traum. Und er spürt, da oben ist Gott und er hört Gottes Stimme. Ich lese mal vor. Ihm träumte und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Alle Geschlechter auf Erden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und ich will dich wieder herbringen in dieses Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Jakob träumt, dass der Himmel offen steht. Er hört diese Stimme. Und eigentlich würde man sagen, Jakob, warum du? Warum sollte Gott dir, du alter Schwindler, du alte Rotznase, warum sollte Gott dir zusprechen, dass er dich segnet, ausgerechnet dich? Also einen größeren Blödsinn wie du und eine größere Frechheit wie du kann man ja fast nicht machen. Du hast es geschafft, dass dein Bruder dich umbringen will, dass deine Familie zerrüttet ist. Du hast es geschafft, dass du kein Zuhause mehr hast und dass du jetzt hier im Nirgendwo stehst. Und jetzt glaubst du, dass Gott dich segnet. Ha! Aber Jakob denkt es nicht nur, sondern Gott segnet ihn wirklich. Gott segnet sein Leben. Gott segnet seine Zukunft. Gott schenkt, sagt, alle Geschlechter werden gesegnet werden durch dich. Und an diesem Punkt in seinem Leben dreht sich alles. Das ist der Wendepunkt in seinem Leben, wo er begreift, Gott ist da für mich. Das sind ja oft diese Wendepunkte in unserem Leben, die wir brauchen. Wo wir merken, Gott dreht was rum in unserem Leben. Gott macht was neu, was wir so gar nicht könnten. Ich meine, wir versuchen auch manchmal Dinge rumzureißen, zu verändern, neu zu machen. Aber manche Dinge, das wissen wir, das können wir nicht, schaffen wir nicht. Ich sehne mich in meinem Leben und so in meinem Umfeld nach Gott, dass er Wendepunkte schenkt, dass er Dinge neu macht, dass er eine neue Perspektive aufmacht, dass er neue Wege eröffnet, dass er Dinge sichtbar macht, die da sind, aber die wir nicht sehen. Und ich würde vielleicht ganz anders leben, wenn ich sie sehen würde. So wie Jakob, der fortan mit dieser Himmelsleiter leben wird, weil er weiß, Gott kommt in dieses Leben rein, in sein Leben rein. Im Nirgendwo, in der Wüste, egal wo ich stehe, kann Gott in mein Leben reintauchen, reinkommen. Und da ist nicht nur ein Engel, der mir hilft, sondern das sind ganz viele Engel, die hoch und runter laufen und die arbeiten auch für mich und für diesen Segen, dass er Wirklichkeit wird. Und dadurch, dass Jesus dir begegnet ist, war das schon ein unglaublicher Wendepunkt in deinem Leben. Da ist was neu geworden. Und damit hat er dich gesegnet. Mit allem geistlichen Segen im Himmel und auf der Erde, so steht es im Epheserbrief. Und im Römerbrief steht, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und das erlebt Jakob. Aller Segen, der Himmel ist weit geöffnet und Gott kippt seinen Segen und seine Verheißungen über ihm aus. Und dann geht es weiter, als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, wow, oder hier steht fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Also ich habe mich da schlafen gelegt, ich wusste nicht, dass das ein heiliger Ort ist. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, der zu seinen Häupten gelegt hatte, den er sich zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bet-El. Vorher aber hieß die Stadt Luz, also war in der Nähe von der Stadt. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach: Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, um mir Brot zu geben und Kleider anzuziehen? Und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater zu bringen, so soll der Herr meinem Gott mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Dieser Traum war jetzt nicht nur schön, sondern es war auch ein schauderhafter, weil Jakob die Gegenwart Gottes gespürt hat, die Heiligkeit Gottes gespürt hat. Und Gott hat ihm ja einiges zugesprochen und Jakob, er hat was kapiert. Und das ist eine Sache, die ich uns allen mitgeben möchte heute. Er hat was kapiert für sein ganzes Leben. Gott sagt ihm, Jakob, da ist eine Leiter. Und was machen wir normalerweise, wenn wir eine Leiter sehen? Also ich zumindest oder meine Kinder. Ja, wir wollen nach oben. Wir denken, das ist eine Leiter, ja, dann steige ich halt einfach mal ein paar Schritte hoch. Weil Leiter laden immer ein, dass wir nach oben steigen. Karriereleitern. Oder ja, Leitern, die mich weiterbringen im Leben. Erfolg nach oben steigen. Und der Jakob war so jemand, der war so ein Leitertyp. Ja? Immer nach oben, sich vordrängeln, sich den eigenen Vorteil zu verschaffen. Der Jakob, wenn der in der regulären Schule gewesen wäre, der hätte sich schon durchgeboxt und er hätte andere weggeschoben. Und Gott sagt zu ihm, du suchst immer deinen eigenen Vorteil. Du bist sogar bereit zu betrügen und zu bescheißen, um nach vorne zu kommen. Aber weißt du was, du musst es nicht. Diese Leiter, die ist gar nicht zum Hoch- und Runtersteigen gedacht. Da steigen andere hoch und runter. Bleib du mal auf dem Teppich. Aber Gott will dich segnen. Du bist schon gesegnet. Du bist schon gesegnet. Du musst dir den Segen nicht selber erkaufen, erarbeiten oder darum kämpfen. Du darfst als Gesegneter leben. Boah, was für ein Zuspruch für jemanden, der auf der Flucht ist, der nicht weiß, wie es weitergeht, der nicht weiß, was kommen wird, vor dem die Zukunft eher dunkel aussieht. Und der hört, du bist gesegnet auf deinem Weg, den du gehst. Und nicht, weil du so toll bist und weil du so toll Leitern steigen kannst, sondern weil da Engel hoch und absteigen. Du bist gesegnet. Selbst wenn du hier im Staub liegst und wenn du hier schläfst und du bist gesegnet. Das möchte ich allen zusprechen, gerade denen, die sich vielleicht gerade so fühlen, wie so hilflos, schutzlos, irgendeiner Situation ausgeliefert zu sein. So wie Jakob. Du bist gesegnet. Ich möchte euch erzählen von Albert Schweitzer. Er war ein ganz bekannter Theologe, Autor, Mediziner, Philosoph, so, er hat ziemlich viel gemacht. Und Albert Schweitzer ist ja bekannt geworden für seinen medizinischen Einsatz. Er war jemand, der auf der Erfolgsleiter am Hochklettern war. Der hätte unglaublich viel, der hätte in der Theologie, hätte er richtig Karriere machen können. Er hat da so ein bisschen was auch verfasst und so und hat in der Theologie schon mitgemischt. Aber auch in der Medizin, er hätte was werden können in diesem Land. Und dann fällt ihm auf einmal eines Tages ein Heft in die Hand, so ein Missionsheft. Und da stand, dass Helfer gesucht werden. Helfer in Gabun in Zentralafrika. Und er hat es gelesen und es hat ihn irgendwie berührt, getroffen. Und er hat beschlossen, seinen Erfolgsweg zu verlassen, nach unten zu steigen. Und er wusste, wenn er nach Gabun geht, dann kräht kein Hahn hier mehr nach ihm. Dann ist seine Karriere vorbei, dann wird es nichts mehr. Und dann hat Albert Schweitzer genau dort in Afrika erlebt, was es heißt, Mensch zu sein. Es war ein Wendepunkt in seinem Leben, dass er diesen Schritt gewagt hat, von der Karriereleiter runterzusteigen und zu sagen, ich mache jetzt das, was Gott mir da aufs Herz legt. Und dann hat er in einem Rundbrief mal geschrieben, Sie dürfen niemand sein wollen, der von sich sagt, ich möchte Erfolg, ich möchte eine gute Stellung haben, ich möchte es im Leben bequem haben, sondern Sie müssen jemand sein wollen, der sagt, ich möchte meine eigene Seele behalten. Lassen Sie sich nicht täuschen. Sie werden nicht arm in Ihrem Leben. Sie werden dann arm im Leben sein, wenn Sie nur daran denken, wie Sie erfolgreich sein können. Der wirkliche Zweck des Lebens ist dienen, für andere da sein. Zu verwirklichen helfen, was verwirklicht werden soll. Schön sein, ein Zitat ist der letzte Satz. Zu verwirklichen helfen, was verwirklicht werden soll. Wir wollen ja gern Neues schaffen, irgendwie neue Ideen und das dann umsetzen und da kann man in die Richtung gehen oder in die und wir möchten uns da gerne auch wichtig machen. Dabei geht es einfach nur darum, es zu verwirklichen, was verwirklicht werden soll. Oder wie Paulus sagt im Epheserbrief, dass wir in den Werken wandeln, die Gott zuvor bereitet hat. Und warum? Weil wir Gesegnete sind. Weil wenn wir das tun, was verwirklicht werden soll, dann wird der Segen drauf liegen. Ja, wir stehen heute in Bethel, wir stehen an dieser Himmelsleiter und die hat eine starke Botschaft für uns, eine ganz starke Botschaft. Es ist ein Wendepunkt. Und ich wünsche euch zum einen auch solche Wendepunkte im Leben, die kommen immer wieder mal und an manche könnt ihr euch wahrscheinlich gut erinnern, die waren sehr wichtig und manche vergessen wir auch. Manche Wendepunkte, die Gott uns schenkt, die rutschen dann auch schnell mal durch. Aber ich wünsche euch, dass ihr nicht aus den Wendepunkten eurer Vergangenheit nur zehrt, sondern dass in euch diese Hoffnung, diese Sehnsucht wach bleibt. Gott kann jederzeit Dinge umdrehen, wenden, anders machen. Oder mir eine neue Perspektive schenken. Das ist Bethel, das Haus Gottes, da wo Gott da ist. Und auch euch möchte ich das zusprechen, dass diese Beine der Leiter auch in eurem Leben stehen. Mehr noch als bei Jakob. Weil Jesus versprochen hat, dass er uns nie verlässt, wo wir auch hingehen. Das ist seine Zusage im Missionsbefehl. Und diese Zusage, die dürfen wir auch mitnehmen. Amen. Herr, ich danke dir für diese unglaublich starke Geschichte. Dass Jakob das erleben durfte, an einem Punkt in seinem Leben, wo er wirklich tief gefallen ist, sehr tief gefallen ist. Dass an diesem Punkt was Neues passiert. Dass du sein Herz veränderst, seine Einstellung, seine ganze Lebenseinstellung. Dass er ab dem Zeitpunkt lebt als jemand, der weiß, er ist gesegnet. Und Jakobs Leben war nicht einfach und er musste viel durchstehen. Er musste lange ringen und kämpfen, um seine Frau zu gewinnen. Du hast vieles in seinem Leben ihm nicht vor die Füße gelegt. Aber du hast ihn gesegnet. Und darum lass uns festhalten an dieser Gewissheit, egal wo wir hingehen, egal was wir tun, du bist da. Und es gibt so viele Menschen in Bamberg, die sich danach sehnen, das zu erleben, dass ein Gott ist, die sich fragen, wo bist du? Und Herr, ich bitte dich, dass wir, die wir hier sitzen, ein Segen sind für diese Menschen, dass Begegnungen stattfinden und dass sie dich kennenlernen dürfen, weil wir Zeuge sind von deiner Herrlichkeit, von deiner Gegenwart, von deiner Größe. Amen.